Hallo ihr Lieben, buongiorno. Ich grüße euch zu Zuckerfrei beginnt im Kopf und freue mich riesig, dass ihr reinhört. Also vielen Dank, dass ihr jetzt schon seit, ich glaube, 1,5 Jahren mit auf dieser Zuckerfrei-Journey seid. Und ich muss mich auch entschuldigen, es ist ein bisschen ruhiger um mich geworden in letzter Zeit. Es waren ganz viele Dinge, die ganz neu, ja, gerade so im Wandel sind, von denen ich aber bestimmt auch bald mitunter, ja, mehr teilen werde, erzählen werde und ganz viele, ja, einfach ganz viele neue Dinge. Aber ich erzähle euch nochmal ganz in Ruhe davon und möchte euch heute mitnehmen in ein Podcast-Interview, was wirklich so verrückt ist, weil in diesem Podcast habe ich immer wieder Menschen, von denen ich schon seit Jahren Bücher gelesen habe, Podcasts gesuchtet habe und ja, auch Hörbücher tatsächlich gehört habe und auch von dieser Frau, die heute im Podcast ist. Und ich bin sicher, du kennst sie. Man kommt eigentlich gar nicht an ihr vorbei, an ihrer unglaublich charmanten Art, an ihrem schönen Lächeln. Also schau unbedingt auch bei YouTube vorbei, da kannst du dir das Video auf jeden Fall auch ansehen. Und ich spreche von Yael Adler. Und ich weiß nicht, ob du sie noch kennst. Sie hatte vor Jahren ein Buch, das heißt Hautnah. Das habe ich wirklich, ich habe das verschlungen. Das habe ich bei Audible damals noch gehört. Und sie ist Fachärztin, sie ist Dermatologin, also Fachärztin für Dermatologie, so sagt man es, für Ernährungsmedizin, für Prävention. Kompletter Fokus und wirklich unfassbare Expertise zur Ernährung, zu Longevity, also was wir essen können, damit wir schön lange gesund und fit bleiben. Und vor allen Dingen finde ich so spannend, dass sie alles zusammennimmt. Also bei ihr geht es nicht nur um irgendwelche Ernährungsweisen oder nicht nur die Haut, sondern was ernährt deine Haut, was ernährt deinen Geist, was nährt deinen Geist und deinen Körper. Und ja, was soll ich sagen, sie ist Bestseller-Autorin, sie hat einen bekannten Podcast, du kennst sie mit Sicherheit auch aus dem Fernsehen und sie ist ganz zauberhaft und ich freue mich riesig. Ich habe sie wirklich interviewt und es waren so ein bunter Blumenstrauß an Dingen. Also man könnte sich mit ihr, glaube ich, 100 Jahre gefühlt unterhalten. Und wir sind auch ein bisschen gesprungen zwischen den Themen, zwischen Zuckeralternativen, zwischen Auswirkungen von Nahrung und psychogene Wirkungsweisen von dem Darm. Also wirklich, es war sehr bunt gemischt, aber unfassbar spannend. Also ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Podcast-Folge mit Yael Adler. Hallo liebe Yael, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Yael Adler, ich kenne dich schon eine ganze Zeit, deine Bücher, ich liebe deine Arbeit und ich habe mich so gefreut, dass du zugesagt hast, in den Podcast zu kommen, denn wir haben gefühlt, also ich könnte dich über 93 Themen ausfragen, die du auf dem Portfolio hast. Ernährung, Haut, Longevity, Anti- oder Well-Aging, das sind ja alles Bereiche. Ich habe auch super viele Interviews von dir mir angehört, einfach so auch aus reinem Interesse. Und ich freue mich riesig, dass du hier im Zuckerfrei-Podcast bist. Hier geht's um komplett alles rund um das Thema Industriezuckerfrei. Und vielleicht willst du uns einmal mitnehmen, wer bist du, was machst du? Ich stelle dich eh nochmal vor in der Anmoderation, aber
ich danke dir erstmal für die Einladung. Ich finde es ganz toll, dass wir auch dieselbe Mission verfolgen. Wir wollen die Menschen gesünder machen und das mit Lust und Appetit und Leidenschaft. Und das geht auch gut. Und da sind wir ja Partners in Crime, aber in einem positiven Crime, nämlich eigentlich gegen diese Industrie, die uns krank macht letztendlich. Nicht gegen die Industrie persönlich, sondern gegen deren Mission. Und die könnten sie auch sehr leicht ändern. Von daher ist es gut, dass wir zusammen für mehr Gesundheit arbeiten. Und ich bin tatsächlich niedergelassene Ärztin in Berlin. Ich habe eine Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin und habe mich im Laufe der Jahre spezialisiert auch auf Anti-Aging-Präventionsmedizin, wie man heute sagt, auch Healthy Longevity und bin da auch in der Gesellschaft der German Society of Anti-Aging and Preventive Medicine Healthy Longevity im Vorstand. Und was da ganz toll ist, ist, dass man sich interdisziplinär austauscht. Also, dass alle möglichen Leute aus allen verschiedenen Fachrichtungen kommen, also vor allem Mediziner oder aus medizinischen oder pharmazeutischen Berufen und ihren Wissensinput geben, sodass man aus verschiedenen Blickwinkeln das Thema Gesundheit und Langlebigkeit untersucht und behandelt. Und das finde ich noch viel zielführender, als immer nur zu so Monokongressen zu gehen. Und das teile ich sehr gerne mit meinen Patienten, aber man kann natürlich über Medien, wie über dich auch, noch viel mehr Menschen erreichen. Also ich schreibe ja auch sehr gerne Bücher, aber ich spreche auch gerne. Ich bin auch selbst Kollegin von dir als Moderatorin eines Gesundheitspodcasts der Techniker Krankenkasse. Ist das noch gesund? Und das macht großen Spaß, eben viele Menschen zu erreichen, weil ich finde, dass so Gesundheit und Gesundheitskompetenz und Wissen auch über Lebensmittel ist so ein Grundrecht, das jeder Mensch hat und dass es nicht ein Herrschaftswissen sein soll. Du bist auch Expertin, auch wenn du keine Medizinerin bist, aber
überhaupt sogar. Also ich habe
wahnsinnig viel Kompetenz dir angeeignet. Und das ist schön, wenn man von Leuten, die das haben, dann finde ich lernen kann. Und so lerne ich auch gerne von anderen. Ja, und das ist sozusagen mein zweites Standbein, dieser Medizinjournalismus neben der Praxis, um einfach diese Kunde nach außen zu tragen.
Mega. Ich finde auch so schön, dass du so viele Sachen auch zusammenbringst. Und was ich bei dir auch so gern mag, ist dieses, du hast es eben genannt, Lust. Das ist nicht, bei dir habe ich immer, wenn du Dinge vermittelst, nicht so dieses Totschlag mit dem Zeigefinger, sondern dass man immer so denkt, ah ja, interessant. Also so Infotainment, finde ich, ist das immer bei dir. Also es ist spannend, man hat so eine Info, die man, wo man vielleicht ein bisschen mit angeben kann, dass man sie jetzt auch weiß. Und man hat so eine Lust am Umsetzen. Das finde ich immer total wertvoll.
Ich finde, dass ja man Dinge besser lernt und versteht und verinnerlicht, wenn man das mit Emotionen tut. Und deswegen sollte man auch Inhalte mit Emotionen immer ein bisschen verbinden. Das macht ja letztendlich auch die Werbung. Und wenn ich in meiner Sprechstunde sitze, versuche ich meine Patienten ja auch zu erreichen. Wir beide haben hier auch eine zwischenmenschliche Beziehung. Und wenn die gut ist und wenn das gelingt, dann kommen wir in der Sache viel besser voran und wir bleiben auch länger dran. Und genau das, denke ich, so muss auch die Arbeit einer Ärztin in der Sprechstunde sein, aber eben auch das Vermitteln von vielleicht etwas trockeneren oder wissenschaftlicheren Themen darf natürlich auch mit Geschichten oder mit Humor erfolgen. Ich bin jetzt keine Comedian oder wie man das nennt, aber ich habe natürlich auch ein bisschen Humor und ich habe auch Freude in der Tat an Dingen und bin auch fasziniert von Dingen. Und das kann man ja dann auch ganz gut teilen mit anderen.
Mega, ja. Und das kommt rüber bei dir, wirklich, ey.
Danke.
Es ist, also man ist auch gern in deiner Nähe, wenn man hört.
Du bist ja
dich zu hören. Ja, man hat das ja, wir haben ja eben kurz besprochen, man hat das nicht bei allen, dass man die auch gern hört, die Leute.
Weißt du, ich bin ja auch Hypochonderin. Ich bin ja selber auch Betroffene von Gesundheit und Gesundheitssorgen. Ne? Hypochonder sind ja die Leute, die ein bisschen im Psycho sind, die immer denken, sie werden krank und sie werden sterben und sie haben Angst davor. Und da gibt es ja noch Lebensfähige und dann aber schon Leute, die sozusagen vor lauter Ängsten gar nicht mehr lebensfähig sind. Ich komme noch klar, aber das ist auch ein Grund, warum ich Medizin studiert habe, weil ich dachte, da lernt man so ein paar Tricks, wie man vielleicht nie krank wird oder auch nicht stirbt. Und dann merkt man aber sehr schnell, es gibt so viele Dinge, die wusste man noch gar nicht, dass es die gibt. Und die können einen ja auch noch sozusagen dann irgendwann ergreifen. Also man wird nicht geheilt von der Hypochondrie, aber trotzdem ist es schön, Wissen anzueignen. Und das ist, glaube ich, ein ganz starker Drive, also bei mir jetzt, warum ich so viel Wissen aneignen möchte, weil ich denke, das hängt alles miteinander zusammen und am Ende profitiere ich davon und ich möchte ja auch die Menschen um mich herum, die ich liebe und vielleicht auch mit denen ich befreundet bin und meine Patienten und überhaupt alle anderen am liebsten gesund machen. Und ich war schon immer fasziniert, auch von Krankenhäusern, so reinzugehen und da Leute gesund zu machen. Und deswegen ist ein Hypochonderarzt gar nicht so schlecht, weil der eben für sich recherchiert, aber gleich für alle anderen mit. Und er hat auch meistens ein ganz gutes Netzwerk, wovon dann alle anderen auch dann hoffentlich profitieren.
Spannend. Das heißt, du hast Hypochonderarzt, sagst du jetzt. Das heißt, weil du selber viele Ängste hattest, hast du Wissen, auch Wissen kann man ja auch sagen, ist ein Machtmittel, einfach weil man, umso mehr du weißt, ne, Wissensvorsprünge können ja ganz viel ändern im eigenen Leben, in Gesundheit, in allem. Das heißt, um nochmal so zu deinem Motor zu kommen, ich möchte gleich unbedingt, ich weiß gar nicht, in welchen der 20 Fachbereiche, die wir hier mit Zuckerfrei und deinem Wissen abdecken können, ich reingehe, aber war das, also findest du, das ist eine Art Schutz, Gesundheitswissen für das eigene Leben, könnte man das so definieren?
Auf jeden Fall ist es das und es gibt eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Ruhe und man wird dann auch nicht immer von jedem Influencer oder von jedem neuen Trend ergriffen, weil man einfach weiß, zum Beispiel, wie man klug ist. Und dass manche Dinge einfach auch nicht sein können, die einem da vermittelt werden. Und ich finde, das ist tatsächlich entspannend und Stressabbau. Und Stressabbau ist übrigens auch ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Also die Leute, die immer verkrampft richtig essen wollen, man nennt das Orthorexie, erinnert einen an Anorexie, also die Menschen, die zu wenig oder die, also praktisch die bekannt als Magersucht, aber Orthorexie sind die, die sozusagen eine Perfektesssucht haben. Die sind ja wahnsinnig gestresst und die verlieren Lebensqualität. Und ich denke mir immer, wir haben nur dieses eine Leben. Und es ist so schön, wenn wir das genießen können und uns nicht die ganze Zeit verkrampfen und uns strenge Regeln auferlegen. Trotzdem ist natürlich Ernährung ein Gesundheitsfaktor. Und hier muss es eine gute Balance geben. Es geht nicht um Perfektion, aber um Balance schon. Und wie man die erreicht, dafür kann man mit Wissen sehr viel helfen, Aber es ist natürlich auch Neugier und Experimentierfreude vielleicht auch dabei. Nicht alles mag jeder gleich gerne. Also wenn ich jemand sage, iss jetzt mal gesund und iss Brokkoli und der mag kein Brokkoli, dann wird das nichts auf Dauer. Das heißt, wir dürfen für jeden individuelle Lösungen finden. Die Medizin geht sowieso in die individuelle, personalisierte Richtung. Und bei meinen Recherchen, da habe ich ja, also für mein Buch Genial ernährt, da habe ich ja nicht nur über Ernährungsmedizin geschrieben, sondern ich habe auch versucht herauszufinden, welche Lebensmittel sind denn gut und was könnte man denn noch so machen. Und da bin ich natürlich auch auf interessante Ideen gestoßen, wie zum Beispiel, dass man ruhig mal auch Sprossen aussprossen lassen kann oder Saaten aussprossen lassen kann, weil die sind voller Vitamine, quasi noch energiebepackter oder mikronährstoffbepackter als jetzt das fertige Gemüse, was dann daraus entsteht. Oder dass man Kartoffelschalen statt Chips in den Backofen schieben kann. Oder dass man das Wasser, was in den Kichererbsen drin schwimmt, dass man das als Eischnee benutzen kann. Oder dass man...
Das heißt aber auch Aquafaba oder
ganz
so.
Ganz genau, richtig. Und dass man Kaffeesatz für einen Keksteig nutzen kann und darüber ganz viele Polyphenole, also gesunde Stoffe aus dem Kaffee auch aufnimmt. Überhaupt, dass Kaffee so gesund ist. Also man darf experimentieren und interessante neue Dinge kennenlernen. Man darf auch fermentieren, denn das ist auch sehr gesund. Und immer weiter neue Sachen ausprobieren, bis man das findet, was einem persönlich gut tut.
Wow, wie spannend. Und das steht auch alles, ist auch alles in dem Buch. Also, dass Kaffee gesund ist, darüber freut sich meine italienische Familie auf jeden Fall. Die trinken so viel Kaffee. Also, das kenne ich. Und ich kenne zum Beispiel auch, dass mein Kaffeesatz, ich behalte den immer. Und dann mache ich mir immer mal auf meine Beine so für, gegen Zellulite, sage ich jetzt mal, oder so. Peeling. Also ich benutze es immer und mache immer so, also die ganze Dusche ist immer dreckig. Ich würde gerne einmal nochmal zurückgehen. Ich wollte eigentlich von den ganzen anderen Themen da jetzt was so abzwacken, aber eine Sache hat mich jetzt total interessiert. Du hast gesagt, du warst Hypochonderin oder hattest viel Angst vor Krankheit oder vom Krankwerden oder eben hast du es angeteasert vom Sterben. Was ist denn dann passiert, dass du erkannt hast, dass wenn du viel weißt, dass du dich ja, vielleicht schützen in Acht, dass du Dinge verändern kannst. Was war denn der Punkt, dass das passiert ist?
Ach, das ist einfach so, dass man Heilerfolge hat. Also vor allem sehe ich es natürlich an den Patienten. In der Dermatologie ist das so, da hast du früher immer nur mit Cortisoncreme behandelt oder Antibiotika und vielleicht hast du mal eine Fettcreme gegeben, damit die Hautbarriere sich stabilisiert. Aber eigentlich sind viele Hauterkrankungen immer wieder gekommen. Und da hat man schon gedacht, na gut, wir müssen etwas internistischer werden, also von innen her gehen. Und wir wussten auch schon früher, ich bin ja schon Anfang 50, also 51, und als ich in der Ausbildung war, da hat man uns schon gesagt, naja, so Buttermilch ist gut, macht eine schöne Haut, wurde ja auch in der Werbung gesagt. Oder Hefepilz im Darm ist nicht so gut für die Haut, kann Juckreiz machen oder Nesselsucht. Oder wenn man einen Magenkeim hat, Helicobacter pylori, der kann nicht nur Magenkrebs machen, sondern eben auch die Rosacea verstärken. Also wenn man so Rötungen an den Rundungen der Gesichtshaut hat und Äderchen und Pickel oder so. Hitzeflasch und eben auch wiederum Juckreiz. Und da war schon sozusagen der Keim gesetzt, dass man weiß, okay, also das Innere hat sehr stark auch mit der Haut zu tun. Und mittlerweile wissen wir, die Haut ist das Netzwerkorgan schlechthin. Das hängt mit allem zusammen, auch mit der Umwelt, mit dem Klima, mit den Mitmenschen, mit dem Wetter und der geografischen Zone. Aber das hängt natürlich, der Körper, die Haut hängt zusammen mit den Organen, mit den Hormonen, mit den Nervenbotenstoffen, mit der Darmflora, mit allem, was im Blut rumschwimmt, aber auch mit der Sexualität und mit der Psyche. Und wenn wir die Haut aufbauen wollen, tun wir das niemals von außen. Von außen ist sie ja schon fertig. Da schaffen wir einiges, aber eigentlich müssen wir die Haut von innen ernähren. Und das tun wir über Lebensmittel, über Makronährstoffe, aber auch über Mikronährstoffe. Und die Makronährstoffe sind die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße. Und die Mikronährstoffe sind das, was den ganzen Stoffwechsel am Laufen hält. Schutzfunktionen, Reparaturfunktionen, Botenstoff, Kommunikation, Immunsystem etc. Und das sind Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Omega-Fettsäuren, Pflanzenstoffe. Und natürlich, die Aminosäuren per se sind nicht nur Teil von Proteinstrukturen, sondern haben auch eine eigene Wirkung als Einzelbaustein. Und wenn da alles in der Balance ist, und das kann man messen im Blut und auch im Stuhl nachgucken und dann den Menschen Ernährungstipps geben oder auch Supplements anraten, dann kommen die Patienten mit einer geheilten Haut oder einer viel besseren Haut. Und die sagen, dass sie auch plötzlich besser schlafen, das Immunsystem besser geworden ist, dass andere Erkrankungen besser geworden sind. Und hier merkt man, dass alles mit allem zusammenhängt, dass alles einen Einfluss hat auf alles und dass es sich immer lohnt, nicht nur der Haut Gutes zu tun, sondern gleich dem ganzen Körper. Und so kann man auch den Alterungsprozess günstig beeinflussen. Und das ist ein tägliches Faszinosum, was ich in der Praxis erlebe. Ich will ein Beispiel geben, jetzt ganz frisch. Ich hatte einen Patienten, der kam vor einem Jahr oder zwei Jahren zu mir und er hatte so auf der Haut so einen roten Flatschen. Es war eindeutig ein Ekzem, aber Cortisoncreme hat nicht geholfen. Dann habe ich eine Probe genommen und da war auch so, naja, wahrscheinlich so Ekzem. Also es hat nicht weitergeführt. Und dann habe ich im Blut nachgeschaut, habe diese ganzen Vitamine nachgeschaut. Das ist ja leider etwas, was in der gesetzlichen Krankenkasse oft nicht übernommen wird, weil es, Prävention wird ja nicht so groß geschrieben. Man wartet ja lieber
auch
bis zu spät.
Oder? Warum ist das eigentlich so? Das habe ich noch
Warte,
nie.
Warte, ich muss dir die Geschichte unbedingt zu Ende erzählen, dann erzähle ich dir das. Weil das verliere ich den Faden.
Ja.
Und der hatte halt dann in diesem Blut, in dieser großen Blutuntersuchung einen Biotinmangel. Und dann habe ich dem Biotin gegeben und nach 3 Wochen war dieses Ekzem für immer weg. Und dieser Patient kam jetzt letzte Woche wieder zu mir und er hatte ganz komisches Pieken in der Haut. Er sagt, als würden abgeschnittene kleine Haare überall in der Haut stecken. Und da sage ich, ich weiß auch nicht. Ja, und der Neurologe wollte schon Gehirnwasser abnehmen und er soll ins CT, ne, Angst vor Tumor, Angst vor Multiple Sklerose, Borreliose, was auch immer. Und ich sage, na gut, okay, das, ja. Aber da war doch damals dieser Biotinmangel und der kann ja auch aufs Nervensystem schlagen. Nehmen Sie doch jetzt einfach nochmal Biotin. Und jetzt hat er Biotin. Nach 3 Tagen waren die Symptome weg. Nach 3 Tagen. Und er hat das wochenlang gehabt. Das ist so verrückt. Und das ist ja etwas, was man eben nicht im MRT und nicht im Gehirnwasser gesehen hätte. Und das ist so relevant. Und warum der jetzt ernährt sich eigentlich gesund, diesen Mangel hat, das weiß ich nicht. Aber es gibt eben Menschen, und das muss man auch zur Kenntnis nehmen, die nehmen manche Sachen nicht so gut auf. Die Lebensmittel sind nicht mehr so angereichert. Aber auch das, ihr Stoffwechsel scheint manchmal irgendwie bockig zu sein. Und das muss man finden. Und dann kann man mit so einfachen Mitteln wie Biotintabletten diesen Menschen helfen.
Wahnsinn. Wahnsinn, das finde ich. Und ich finde auch in deinem Buch hautnah, da beschreibst du ja so viele Dinge. Also ich finde auch wirklich, man kann so gut aufnehmen, wie du das alles vermittelst. Das gibt es ja auch als bei Audible, als Hörbuch. Das finde ich immer am allerangenehmsten auch so zu hören. Und ich finde, diesen Zusammenhang machst du, den finde ich bei dir so irre, zwischen Psyche, Ernährung, Körper, Haut. Also bei dir habe ich das Gefühl, dieser Gedanke, Körper, Geist und Seele, das ist irgendwie eins. Ich weiß, also ich habe bei dir immer das Gefühl, holt es alles irgendwie ab und alles löst sich mit allem. Und eine Sache will ich rein empirisch jetzt nur fragen. Du hast jetzt gesagt, die Haut sind ein Spiegel auch der Psyche. Ich habe ganz oft, einfach, das interessiert mich jetzt, weil ich einmal mit Jael Adler spreche, ganz oft so ganz rote Lippen, wenn ich zu lang im Außen bin oder draußen oder die ganze Zeit auf der Arbeit mit Leuten, kann es auch davon kommen, dass man die Lippe die wenigste Schutzfunktion hat und es daher kommt, dass sie dann ganz aufgerissen sind?
Also jein. Ich denke, es gibt immer mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Es ist in der Tat so, dass jede Hauterkrankung durch Stress beispielsweise verschlechtert wird, weil Stress zum einen Cortisol freisetzt. Das ist ein Stresshormon, das wir auch brauchen, das ist lebenswichtig, aber in zu großen Mengen oder zum falschen Moment kann das tatsächlich Entzündungen fördern, Juckreiz fördern oder die Talgdrüsenaktivität verändern. Viele Leute kriegen Stress, Akne. Und es gibt auch eine sogenannte neurogene Entzündung, das heißt Botenstoffe kommen aus Nervenendigungen heraus, die in der Haut ankommen. Und diese Botenstoffe sind in der Lage, die Haut ebenfalls zu entzünden und Juckreiz zu machen. Und was du beschreibst, ist ja quasi wie so ein ganz leichtes Ekzem, also eine ganz leichte Lippenentzündung. Aber es gibt natürlich weitere Faktoren. Ich kann jetzt, wir beide sehen uns ja jetzt auf Video. Das heißt, ich kann nicht genau deinen Hauttyp beurteilen. So siehst du aus wie ein engelgleiches Wesen aus Porzellan. Und ich sehe nicht, was du für einen Hauttyp hast. Würdest du recht genau vor mir sitzen, würde ich dann eben sehen, ob du vielleicht eine leichte Neurodermitis-Veranlagung hast, also womöglich eine trockene Haut hast. Wenn du das nicht hast, ich würde mir auch deine Schleimhäute im Inneren angucken. Manchmal hat man einfach auch einen Eisenmangel, einen Zinkmangel, einen Vitamin B12-Mangel oder andere B-Vitamine, die einem fehlen. Und manche haben einfach auch nur eine Schilddrüsenerkrankung. Und das alles kann man natürlich untersuchen. Ich hatte gerade wieder auch eine Patientin, die auch ein Lippenproblem hatte mit so Knötchenbildung. Und die hatte wahnsinnig viele Mängel. Und die werden wir jetzt alle ausgleichen und dann wird das hoffentlich abheilen. Und alles das, was ich gerade erwähnt hatte, war bei ihr tatsächlich zu wenig. Das ist schon sehr selten, dass jemand so alles nicht hat. Und da muss man natürlich gucken, was ist denn da los mit der Darmflora? Und dann ist natürlich Stress, wenn der noch dazukommt. Dann, ne, also die Haut ist schon eine Art Hülle und ist die Abgrenzung zur Außenwelt. Und deswegen in der Psychosomatik ist die Haut auch ganz wichtig und erzählt auch ganz viel. Aber alles auf die Psyche zu schieben, würde ich eben auch nicht, sondern es würde es als, wie du sagst, einen von mehreren Faktoren nehmen.
Also wie dieses Körper, Geist, Seele, also Nährstoffmangel, mögliche innerlichen Faktoren, aber auch äußerlichen.
Und du musst ja auch wissen, ganz viel Seele wird auch durch Genetik gemacht. Also wir sagen ja, die Genetik macht überhaupt insgesamt bei Gesundheit und Langlebigkeit so 10-30% aus. Und der Rest, den haben wir selber in der Hand, beziehungsweise sind Umweltfaktoren. Wir wissen aber ja auch, dass zum Beispiel es eine Darm-Hirn-Achse gibt und auch eine Darm-Haut-Achse. Und ganz viel Psyche kommt auch aus dem Darm. Wenn man also schafft, den Darm zu verbessern durch Ballaststoffe oder auch probiotische Lebensmittel, dann kann man die Darmflora so stärken, dass plötzlich Botenstoffe ins Gehirn gelangen, die das Gehirn glücklich machen. Und das ist eben doch auch Biochemie. Es sind auch Erlebnisse und rein psychologische Dinge, die eine Rolle spielen, aber auch Biochemie. Ich will ein Beispiel geben. Ich habe Patienten, die nehmen Antidepressiva. Und das ist auch manchmal nötig, ne? Das sind ja wirklich auch schwerkranke Menschen. Es hilft auch sehr vielen. Aber es gibt auch Menschen, die kriegen Antidepressiva und die bräuchten es vielleicht nicht. Und ich habe mehrere Patienten, bei denen wir in Absprache mit ihren behandelnden Psychiatern sie umgestellt haben auf zweierlei, nämlich die Verbindung von Tryptophan. Das ist die Aminosäure, die in vielen Lebensmitteln vorkommt, aus der dann Serotonin, das Glückshormon, entsteht. Und am Ende auch das Melatonin, das Dunkelheitsschlafhormon, und das auch ganz viel Zellen regeneriert. Deswegen ist der Schönheitsschlaf so wichtig, weil dieses Melatonin nachts ausgeschüttet wird. Und wenn man denen nicht nur Tryptophan gibt, sondern auch die Weiterentwicklung vom Tryptophan, heißt 5-HTP, kommt aus der Griffonie, das ist eine Pflanze, dann wird da noch mehr Serotonin auch im Gehirn. Also es ist zum einen gut für die Darmsituation vor Ort, aber zum anderen eben auch für die Verstärkung des Aufbaus von Serotonin im Gehirn. Und das ist bei so vielen so effektiv, dass sie kein Antidepressivum mehr brauchen. Und das ist etwas, was man natürlich, da braucht man Zeit, man muss es vorsichtig machen, so eine Umstellung. Aber ich habe eben viele, denen das gelingt. Und das ist auch bei Leuten, die so ein bisschen eine Angststörung haben oder nicht gut schlafen oder eben so depressive Anwandlungen, dass sie das einfach mal auf dem Schirm haben. Das ist quasi ein Nahrungsergänzungsmittel, aber es kann eben super helfen. Und leider gibt es da jetzt keine großen Empfehlungen bei der EFSA. Das ist diese europäische Behörde, die sowas bewertet. Aber man muss halt auch immer überlegen, was spielt da alles mit rein? Welche Interessen stecken da dahinter? Natürlich kann man auch mit Serotonin-Reuptake-Hämmern, also richtigen Antidepressiva, mehr Geld verdienen als mit so einem ollen Nahrungsergänzungsmittel. Also das ist alles sehr schwierig. Ich will nur anregen, darüber nachzudenken und bevor man mit harten Medikamenten rangeht, zu gucken, wie sieht's aus mit dem Vitamin D? Was ist mit Omega-3-Fettsäuren? Was ist mit meiner Aminosäureversorgung? Wie sieht meine Darmflora aus? All das hat einen riesen Einfluss auf unser psychisches Wohlergehen und natürlich auch die Hormone. Also wenn Frauen in die Menopause kommen, dann fehlen den Hormone und da hat man durch Progesteron und auch Östrogengaben dann auch nochmal einen ganz tollen psychischen Effekt.
Das ist so crazy manchmal, ne, wie wir uns fühlen, mit wie vielen Faktoren das zusammenhängt und wir das ganz oft auf so Dinge schieben, die vielleicht gar nicht damit zusammenhängen. Ja, ich würde so gern, weil einfach ich freue mich so sehr, einmal mit dir auf diesen ganzen Longevity-Zuckerfrei-Bereich zu gehen. Du kannst dir vorstellen, in meinem Podcast rede ich gerne über industriezuckerfreie Ernährung und einfach psychogene Wirkungsweisen auf Geist, Körper, Seele, was es für Möglichkeiten gibt. Ich gehe mal gerne in diesen kompletten nicht Verzichtsbereich, sondern einfach eher Dinge verstehen und dadurch ändern sie sich selber in der Kollateralfolge. Und wie ist das? Longevity, Langlebigkeit, ich kann nicht fassen, dass du mir gesagt hast, du bist 51, ich finde auch 51-jährige Frauen wunderschön, aber du siehst wirklich überhaupt nicht so aus.
Oh, das ist gut.
Muss man dir auch noch sagen. Also wirklich null.
Null. Ja.
Und deswegen nehmen uns mit. Was ist Longevity? Was begünstigt das? Ich weiß, industriezuckerfrei ist schon mal ein Megatool, um lange, ich finde jung und schön, das so zusammen zu sagen, finde ich irgendwie falsch, sondern in der besten Form von sich zu sein, ohne Entzündungen im Körper, die irgendwie zu Falten führen und zu Kollagensprengung und allem, was dazugehört. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen in das Thema industriezuckerfrei und Longevity, um was das alles für mögliche Vorteile haben kann.
Also zuerst einmal, das sind natürlich alles stundenfüllende Themen, aber die großen Säulen sind natürlich, Ernährung, die sind Bewegung und Sport, die sind Schlaf und die sind natürlich gute Sozialkontakte, also das menschliche Miteinander, was ja auch einen seelischen Einfluss hat. Das sind so die wichtigsten. Und beim Alterungsprozess geht es darum, wir altern alle und unsere Zellen, dadurch, dass sie Stoffwechsel machen, setzen Alterungsfaktoren frei. Und dann geht es darum, wie können wir die neutralisieren und wie lange halten wir es gesund durch. Es gibt natürlich ein paar Altersbeschleuniger. Für die Haut ist es ganz besonders die UV-Strahlung, die ja 80% der Alterung der Haut ausmacht. Wenn man das Gesicht und den Popo vergleicht, mein Lieblings-Karlauer, ne, man stellt sich nackt vor einen Spiegel, ist 35 Jahre alt oder älter und dann sieht man, im Gesicht hat man braune Flecken, erweiterte Äderchen, knitter Zitterfältchen, Rauigkeiten, die nicht mehr abheilen. Und es baumelt teilweise sogar schon. Und der Popo ist homogen, einfarbig und hat keine Sonnen- oder Altersflecken, hat keine erweiterten Äderchen, keine Rauigkeiten, aber eine große Falte in der Mitte und die gehört da auch hin. Weshalb Arschgesicht ein Kompliment ist.
Ah, ja.
Der Arsch sieht so jung aus, weil da eben keine UV-Strahlung hingewütet hat. Der war ja immer in der Unterhose versteckt. Das heißt, UV-Strahlung reduzieren, dann nicht rauchen. Das ist auch ein ganz schlimmer Altersbeschleuniger. Alkohol bis zu einem gewissen Grad halt eben auch, weil der ein Zellgift Acetaldehyd im Körper freisetzt. Dann ist es das Rumsitzen und sich nicht bewegen auf der Couch, ne? Und dann ist es auch Feinstaub. Und dann sind es sicherlich auch Umweltfaktoren, die wir leider über die Nahrung aufnehmen. Mikroplastik, Nanoplastik, Ewigkeitschemikalien, Schwermetalle. Das messe ich also teilweise immer wieder bei den Patienten und Umweltmedizinern noch viel mehr. Und das ist wirklich ein ernstes Thema. Behandle ich auch in meinem Buch, gerade wo es ums Thema belastete Lebensmittel und Wasser geht. Wir müssen also viel mehr an unsere Weltgesundheit auch denken, um langfristig gesund zu bleiben.
Meinst du Wasser? Meinst du die Qualität des eigenen Wassers, die man an den Wasserwerken? Das ist spannend. Ich habe nämlich ein neues, das muss ich dir kurz sagen. Ich habe hier, wo ich gerade bin, sind die Wasserwerke anscheinend. Ich habe extra das angerufen und gefragt, ja, wie die Qualität des Wassers ist. Das hat ja alles, das hat ja so eine Zahl,
ja,
bis 10, glaube ich. Und ich trinke jetzt länger und ich will überhaupt gar keine Werbung für diese Marke machen, null. Trinke ich aber Volvic-Wasser, weil ich wollte wissen, ob sich irgendwie meine Kopfschmerzen verändern. Und
ja,
wirklich, ey, das wirst du nicht glauben, sie sind weg. Und ich frage mich, hängt das, entweder bin ich so ein, auch ein Hypochonder, der sich so krass alles andersrum auch einbilden kann, oder hängt es mit dem Wasser zusammen? Also, oder ich habe ganz viel früher vegane Produkte gegessen, wo einfach unfassbar wie auch Konservierungsstoff oder was da alles, ne, das ist ja überhaupt null natürlich auch.
Ja.
Und das ist das, weil das finde ich ist so die Magie auch von dem, was du machst oder deinen Büchern. Was tue ich rein? Was kommt raus? Also es ist eigentlich fast wie so ein Chemiebaukasten, wo man guckt, was reinkommt und an dem Ergebnis besser machen kann, was man reingetan hat und das Ergebnis zu verändern.
Also besser wäre es natürlich, wenn man das alles misst, aber wie gesagt, das zahlt ja immer keiner, aber Wasser ist ein großes Thema und Leute, die Magen-Schleimhautbeschwerden haben, die nehmen eher ein basisches Wasser und trinken stilles Wasser. Manche Leute nehmen ja lithiumreiche Mineralwässer, da wo Lithium in ganz kleinen Mengen drin ist, was einen sehr guten Anti-Aging-Effekt haben soll. Manche haben Kalzium- oder magnesiumreiche Mineralwässer. Also da gibt es ja ganz viel, was man mittlerweile tun kann. Das beschreibe ich tatsächlich auch in einem großen Kapitel. Und ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt haben hier einmal. Genial ernährt.
Ja. Das verlinke ich in den Shownotes.
Genau, und das heißt klüger essen, entspannter genießen, besser leben. Und da habe ich eben mal ein ganz anderes Buch über Ernährung geschrieben, wo auch ein Riesenkapitel über Wasser und die Bedeutung des Wassers ist, drin ist. Aber ja, du hast völlig recht. Es gibt eben ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber bevor man alles ausprobiert, ist ganz gut, so viel wie möglich zu messen, aber das ist eben teuer. Was ich aber sagen möchte, ist, weil du das Thema Zucker angesprochen hast, die industriell veränderte Kost ist ein Altersbeschleuniger, das stimmt. Und es hat ganz viele negative Effekte auf unseren Stoffwechsel. Deswegen, je ursprünglicher, desto besser. Und der wichtigste Rat erstmal, 30 Pflanzen pro Woche zu essen. Das ist sehr spielerisch. Man kann also einfach mal durchzählen und dann fällt einem vielleicht ein, so Gurke, Tomate, Paprika, Salat. Und dann fällt vielen schon nichts mehr ein, aber natürlich, jedes Gemüse zählt und da gibt's ja noch viel mehr. Auch Obst zählt natürlich und zwar jede Art. Natürlich auch Gewürze, Kräuter.
Ah ja, stimmt.
Natürlich Hülsenfrüchte und Nüsse und Saaten zählen auch alle. Auch so Ballaststoffe wie Akazienfasern, sehr gut für die Darmflora. Oder Flohsamenschalen. Pilze darf man dazu zählen, obwohl das ja per se eigentlich keine Pflanzen sind. Olivenöl, am besten extra nativ, also oder extra virgine. Und Kaffee. Wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, also Kaffee ist ein super Lebensmittel. Wenn man also das mal aufzählt und zusammenzählt und wenn man dann schafft, auf 30 pro Woche zu kommen, dann ist das super, weil dann ist schon mal die Darmflora super gepflegt. Das American Gut Project hat das mit einer riesen Kohorte über viele, viele Jahre in 42 Ländern untersucht und die Menschen mit 30 verschiedenen Pflanzen pro Woche haben die schönste und gesündeste und langlebigste und jüngste Darmflora, die man haben kann. Und was noch eine andere magische 30 ist, ist Thema Ballaststoffe. Und da können wir jetzt so ganz langsam zu den Süßungen übergleiten, weil es gibt nämlich auch süße Ballaststoffe, die richtig gesund sind. Also man kann Ballaststoff 30 Gramm pro Woche schaffen durch sehr viel Pflanzenkost. Aber man kann auch ein bisschen süßen und dabei eben Ballaststoffe sich einverleiben. Zum Beispiel mit Jakonwurzelpulver. Da ist ja Inulin drin. Auch das kennen viele als süßen Ballaststoff. Oder auch ganz faszinierend, Tagatose, ein sogenannter intelligenter Zucker, der auch in der Muttermilch vorkommt und schon gleich das Mikrobiom des Babys pflegt und mittlerweile auch aus Maisstärke gewonnen werden kann und in einigen Lebensmitteln in kleinen Mengen vorkommt. Die Tagatose gibt es mittlerweile als Streuzucker, intelligenter Zucker, nicht raffinierter Zucker. Das ist das Gegenteil.
Ja.
Intelligenter Zucker.
Auch eine gute Definition. Intelligenter Zucker gefällt mir total.
Ja,
warum? Weil der nicht schädlich ist, ne? Oder
nee, weil der vor allem gesund ist. Also sehr viel habe ich vom Dr. Coy gelernt. Das ist ein Forscher, ein Biochemiker, der auch ein Gen entdeckt hat, was erklärt, warum man praktisch durch andere Energieverwertung vom Neandertaler zum heutigen modernen Gehirn gekommen ist. Und der kennt sich sehr gut aus mit diesen, ich bin ja in dieser Anti-Aging-Gesellschaft und da habe ich viele Vorträge von ihm gehört, viel von ihm gelesen. Und diese intelligenten Zucker, das sind seltene Zucker, die gesund sind, wie zum Beispiel die Tagatose, die pflegt die Darmflora und sie senkt, das würden jetzt alle deine Hörer kennen, das den glykämischen Index der Mahlzeit, mit der man das einnimmt. Also das heißt, du hast einfach per se schon mal einen glykämischen Index von, ich glaube, 3. Und zum anderen wird die Leben, verdrängt das sozusagen die Möglichkeit des Zuckers in den Körper zu gelangen, weil es da selber ist. Und das heißt, man verbessert den glykämischen Index, die Schnelligkeit des Zuckers, wie er in unseren Körper gelangt und damit auch reduziert man eine Insulinantwort und deswegen dürfen das zum Beispiel auch Diabetiker nutzen. Außerdem intelligenter Zucker ist die Galaktose, auch aus der Muttermilch. Und die ist super gut, zum einen, weil daraus die Schleimstoffe unserer Schleimhäute hergestellt werden und uns damit sehr gut schützen. Das ist ja eine Abwehrfläche, die Schleimhaut. Außerdem werden Nervenzellen aufgebaut aus Galaktose und die Kommunikation der Nervenzellen ermöglicht und das Gehirn mit Energie versorgt, ohne dass Glucose nötig ist. Das heißt, wenn jemand in die ketogene Ernährung kommt, also gar keine Glucose isst oder sozusagen so ein ganz low carb ist, dann bildet der Körper Ersatzstoffe, das sind die Ketonkörper und die sind natürlich spannend für Kinder mit einer Epilepsie, die können denen wirklich helfen und manche nehmen das so aus Gesundheitsgründen zum Abnehmen oder weil sie eben mit sich Gesundheitseffekte erzielen wollen. Da gibt es aber eben wieder Kritiker, die sagen, fürs Gehirn ist das eigentlich Stress, weil so langfristig gesehen, so ganz ohne Glucose, Galaktose hingegen kann das so ein bisschen auffangen und retten und ist sogar fähig, bei Menschen mit einer Demenz noch das Gehirn mit Energie zu versorgen. Bei der Demenz redet man sehr oft vom Typ-3-Diabetes. Da gibt es nämlich auch eine Insulinresistenz. Und das heißt, wenn man dementen Gehirn, die das diese Insulinresistenz haben, Galaktose gibt, dann werden die plötzlich wieder kognitiv ganz hell und wach. Und das, es gibt noch mehr intelligente Zucker, auch jetzt ganz neue Daten zur Allulose, ne, wo auch Leberentzündung entgegengewirkt wird und Gewichtskontrolle möglich ist und das Gehirn geschützt wird. Also gibt ganz, ganz tolle neue Daten.
Und Galaktose, wo bekommt man das denn, Elbe?
Das gibt es, also Tagatose und Galaktose gibt es, ich habe es hier mal zum Beispiel in Sirupform.
Ach, ja. Das ist ja interessant.
Oder bei auch als
wusste ich, aber das gibt's ja noch nicht, ne?
Oder,
das haben ja alle.
Nee, Allulose haben wir hier noch nicht, aber es kommt. Ich glaube, in den USA gibt es schon. Aber das ist Tagatose und Galaktose gemischt. Gibt's auch.
Und das ist dann wie Industriezucker?
Schmeckt ein bisschen wie Puderzucker, aber nicht ganz so süß, weil, das werden deine Hörerinnen auch wissen und Hörer, wir wollen es ja nicht so intensiv süß. Wir wollen es ein bisschen süß, weil wir mögen süß. Unser Gehirn liebt süß. Unser Gehirn ist seit der Steinzeit darauf gepolt, wenn süß ist, Honig iss. Weil Hungersnot, brauchst Energie. Jetzt essen wir dauernd süß, und aber damit spielt die Industrie, ne, mit diesem, oh, das ist schön so süß und wir fühlen uns belohnt und wir fühlen uns glücklich und Stress wird abgebaut. Aber wir wissen, dass es alle negative Effekte hat. Also wir wollen nicht so intensiv süßen und deswegen wollen wir auch nicht so viele Süßstoffe, diese chemischen. Aber so einen intelligenten Zucker kann man natürlich mal nehmen. Und was auch super, super spannend ist.
Das kannte ich gar nicht. Das ist ja,
ja süß. Ich freue mich, dass ich in deinem Zucker-Podcast noch was beitragen kann.
Ja, total, dass du das hier auch alles hast, so im Bild.
Ja. Ja, darüber geht mein Buch. Ich habe ein großes Kapitel über alles, was süß ist und alle Kohlenhydrate und alle Süßalternativen.
Ja,
das hier, das ist wie kristalline Streusüße. Das ist Glycin. Vielleicht kennst du das. Mhm. Die Aminosäure, die schmeckt süß. Ja. Ich streue mir über meinen Magerquark morgens mit Beeren, Nüssen und Saaten. immer Glycin drüber, weil Glycin macht straffes Bindegewebe. Wir brauchen das nämlich für unser Kollagen. Und es ist ebenfalls wichtig als Anti-Aging fürs Gehirn und verbessert auch den Schlaf. Viele nehmen das deswegen abends. Und das sind also, finde ich, super Möglichkeiten, auch mal zu süßen, ohne seinem Körper zu schaden. Im Gegenteil. Und natürlich, diese ganzen Fragen habt ihr bestimmt alle schon diskutiert. Man kann natürlich auch ein bisschen Dattelstückchen über sein Essen schnipseln oder getrocknete Pflaumen. Hier hast du die Süße, die natürliche Süße, auch Fructose. Die wollen wir auch nicht in großen Mengen, aber da ist sie verpackt, die Süße, in Ballaststoffe. Und dann haben wir auch viele Mineralien, zum Beispiel in den Trockenpflaumen, Mangan. Wir haben auch so eine Verbesserung der Stuhleigenschaften dann für die Leute, die können besser aufs Klo gehen. Also das ist ganz gut zum Süßen, ist ganz gesund in Maßen. Honig hingegen ist eigentlich schon ziemlich flüssiger Zucker. Muss man vorsichtig machen, darf man auch. Es ist nicht ganz so böse wie flüssiger Zucker, weil durch die Pflanzenstoffe, die da drin auch sind, hat man weniger Fettlebereffekte als jetzt durch Sirup zum Beispiel oder durch Fruchtsäfte und Mousse. Aber beim Honig muss man schon vorsichtig sein, das in kleinen Mengen nur zu sich zu nehmen. Und dann ist natürlich schön, wenn man mit Gewürzen süßt. Da könnte man ja an die Vanille denken oder an auch Schokolade ist ja quasi, also Kakao ist ja auch, wenn man das jetzt nicht mit Zucker hat, auch irgendwie ein ganz schöner Geschmacksträger oder Zimt. Und vom Zimt weiß man auch, dass das den Zuckerhaushalt sogar verbessern kann. Also wirklich ich habe ja gesagt, ne, Gewürze sind super, gehören zu den 30 Pflanzenpunkten, die wir sammeln. Die haben ja alle auch Gesundheitseffekte. Antioxidativ, antientzündlich, anti-aging, antibakteriell, antiviral. Und manche haben eben wie Zimt Anti-Diabetes-Effekte. Und was auch ein schöner Glukosetrick ist, ist ja morgens ein Glas Wasser zu trinken mit 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig. Auch da sieht man in Studien, dass Diabetikern helfen kann, aber wahrscheinlich auch den anderen, dass der Zucker nicht so schnell freigesetzt wird, dass es ein bisschen den Appetit zügelt, die Verdauung vielleicht ein bisschen verlangsamt, dass der Zucker nicht so schnell ankommt. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Tricks im Hinblick auf den Glukoseanstieg, dass man Gemüse vorm Essen isst, also einen Salat oder eine Gemüsesuppe, dann sein Eiweiß und sein Fett und erst am Ende das süße Dessert, wo man jetzt vielleicht Galaktose und Tagatose nimmt oder auch Allulose. Und dann der dritte Tipp ist natürlich auch, um Zucker zu senken, ist natürlich die Bewegung. Das gehört einfach auch ja zum Anti-Aging dazu. Nach dem Essen sollst du nicht ruhen, sondern 1000 Schritte tun. Da bringst du ganz schnell den Zucker in deine Muskeln. Und wir haben eben darüber gesprochen, ja, dass industrieverarbeitete Lebensmittel für uns nicht gut sind. Und der Zucker gehört da ganz klar rein, weil in der Natur Zucker in der puren Form so gut wie nicht vorkommt und schon gar nicht in Verbindung mit Fett. Auch das findet unser Körper saugeil und deswegen fressen wir so gerne Süßes und Fettiges.
Ja. Es gibt auch dieses Buch, ne? Das Fettsalz, der Fettsalz-Zucker-Komplott. Das ist die Chips, die schlimmste Mischung aller Zeiten, ne? Die alles haben.
Und damit wird in unserem Gehirn messbar eine Region auch angefeuert, die dann auch süchtig wird. Wenn man also Menschen, Probanden tatsächlich immer sowas füttert, dann wollen die das immer mehr nach ein paar Wochen. Die sind richtig auf Zucker und Fett gehypt. Und man kann sich das aber auch wieder über Wochen abgewöhnen. Das ist die gute Nachricht dabei. Wir müssen nur vorsichtig sein mit unseren Kindern, weil deren Geschmacksempfinden ja sehr früh geprägt wird, bis zum Alter von 2. Und hier müssen wir ein bisschen verantwortungsvoll sein, nicht, dass wir dann dass wir da so Süß- und Fettmäuler aus denen gemacht haben. Also da wäre natürliche Süße aus dem Obst gut und da ist nicht die Quetschmuße geeignet und auch die Obstsäfte. Das darf auch alles mal sein, aber besser ist das Obst pur, wo man noch richtig kauen muss und auch ein Crunch-Geräusch ist und die Ballaststoffe dann da verhindern, dass der Zucker schnell ankommt. Und im Obst ist der Fructoseanteil nicht problematisch, aber wir haben ja neben der alkoholischen Fettleber heutzutage ein riesengroßes, noch viel größeres Problem durch die nicht alkoholische Fettleber und die kommt durch süß, also industriesüß, durch Fructose und durch Haushaltszucker, was ja auch gerade in den USA als billiges Süßmittel überall dazugesetzt wird, auch versteckt unter dem Wort Maissirup oder High Fructose Corn Syrup. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Wir haben schon Kinder mit Fettleber. Jeder vierte Erwachsene ist betroffen. Das ist erstmal ganz silent. Man merkt es erstmal nicht. Irgendwann entzündet sich die Leber. Irgendwann vernarbt sie. Irgendwann kann sie Krebs bekommen oder es gibt eine Transplantationspflicht, weil die versagt. Das ist sozusagen, wenn man da nicht aufhört. Man kann aber aufhören. Eine Fettleber kann man zurückentwickeln, solange sie noch nicht eben fortgeschritten ist. Und deswegen ist das so gut, dass du so eine Aufklärungsarbeit betreibst, dass du Menschen beibringst, warum Zucker so schlecht ist. Und vielleicht noch zum allerletzten, das war dann ein langer Monolog, ich entschuldige mich.
Überhaupt nicht.
Zucker ist in der Dermatologie auch ganz relevant, weil wir sehen durch Zucker und übrigens auch Kuhmilch kriegen die Leute Akne, Hautentzündungen und eine verstärkte Hautalterung. Weil zum einen ein Wachstumsfaktor freigesetzt wird, der heißt Insulin-like Growth Factor 1 und der macht Wachstum und macht Pickel und fettige Haut. Und zum anderen verklebt der Zucker Eiweißstrukturen, die wir brauchen, dass die Haut gut aussieht, dass sie sich regeneriert und repariert. Und je mehr Zucker, desto mehr Alterung. Und das Ganze führt auch zu Entzündungen. Und Entzündung, wissen wir alle, ist ein Schadstoff für jedes Gewebe. Und die Silent-Entzündung, die Silent-Inflammation, die stille Entzündung, kriegen wir gar nicht mit. Und das wird durch diese ganzen Industrielebensmittel gefördert. Und da gibt es ja viele weitere Faktoren, eben Ballaststoffarmut und tierische Fette und entzündungsfördernde Fettsäuren etc.
Wahnsinn. Also ich liebe jetzt schon, was du hier alles sagst. Das ist so viel, dass man denkt, oh, wie ordne ich das in meinem Gehirn, da das so spannende Inhalte sind. Ich würde dich gerne was fragen. Was ist denn, wir haben jetzt gesagt, Anti-Aging oder Well-Aging oder Longevity. Was ist denn das Schlimmste, was jemand an Ernährung machen kann? Mal so einen Tag lang, was wirklich die ätzendsten Nahrungsmittel für Körper, Geist und Seele sind. So einen richtigen Horrortag. Einmal, weil ich finde, manchmal, wenn man sowas hört, versteht man eher, was das andere ist.
Mhm. Also, ich meine, wenn man das jetzt so verpönt, ne, dann wird also alles, was verboten ist, wird erst recht interessant. Ich würde sagen, diese Dinge sind wahrscheinlich alle erlaubt. Wenn man tagtäglich eine gute Balance hat, dann darf man auch mal Wurst essen. Das ist wirklich eigentlich böse. Und dann darf man auch mal weißes Mehl essen und puren Zucker essen. Also wirklich so, weil, also Pizza, so Convenience-Pizza, das würde ich sagen, ist ein Problem, weil es sehr fett und sehr zuckerhaltig. Also Zucker ist tatsächlich auch Weißmehl. Man muss immer sagen, da kommt sofort Zucker raus. Und Wurst ist sehr problematisch, weil da sind ja auch Nitritpökelsalze in der Verarbeitung. Und daraus entsteht krebserregendes Nitrosamin, also Wurst und verarbeitetes rotes Fleisch gilt als krebserregend. Und wenn man Wiener Würstchen auf den Grill legt zum Beispiel, ist das ganz besonders schlimm. Da werden besonders viele krebserregende Substanzen frei. Außerdem sind da die gesättigten Fette, die tierischen Fette, die unsere Zellen starr und steif machen. Wir wollen ja mehrfach ungesättigte oder ungesättigte, die Zellen flexibel und weich machen. Und auch die Kommunikation der Zellen mit der Umwelt ermöglichen. Aber starre und steife Lattenzäune sind schlecht, während weich und plastisch ist gut. Das heißt, das ist auch in dem verarbeiteten Fleisch. Und dann hat man darin sehr viel Salz, man hat vielleicht Geschmacksverstärker und man hat die entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäure Arachidonsäure. Und durch diese gesättigten Fette wird auch Cholesterin erhöht. Also Cholesterin erhöht man nicht so sehr durch Ei, wo auch Cholesterin enthalten ist, sondern vor allem durch Zucker und Fruchtzucker. Aber auch diese gehärteten Fette, die auch teilweise in industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln genutzt werden und eben diese tierischen Fette, die können den Cholesterinwert eben auch erhöhen. Und letztendlich können die alle.
Fleisch, ne? Würdest du jetzt sagen, Salz, Zucker, Fleisch, Weißmehl.
Nicht Fleisch, aber dieses hochverarbeitete Fleisch. Mhm. Ja, weißes Mehl, das eben auch gar keine Ballaststoffe mehr hat, das sehr viel Zucker freisetzt, ist ungünstig.
Weißes Toastbrot zum Beispiel, oder?
Jetzt weißes Toastbrot, genau. Und dann natürlich süße Limonaden. Riesenproblem. Ja, das sind eigentlich schon die schlimmsten Sachen. Alles ist mal okay, aber wenn das jeden Tag gegessen wird, und das Problem ist aber nicht so sehr das, sondern das Problem ist, wir wollen eigentlich viel mehr dazu tun. Wir wollen eigentlich viel mehr Pflanzenkost dazu tun. Also der Mangel an Pflanzenkost ist noch ein größeres Problem. Wenn wir großen Teller mit verschiedenen Pflanzenkostsorten drauf haben, dann wird schon mal automatisch das Stück Fleisch kleiner. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass ein Steak guter Qualität auch sein darf, dass da die Lebenserwartung nicht unbedingt sinkt, gar nicht. Wenn die Qualität stimmt, aber wenn wir halt immer Würstchen essen und dazu weißes Brot, dann das ist ein Problem. Also die Menschen haben ja heute viel Übergewicht und sie haben sehr viele metabolische Erkrankungen. Und die hängen mit dieser industriell veränderten Kost zusammen, die es in der Steinzeit quasi nicht gab. Und das bedeutet, dass sie einerseits Übergewicht haben, andererseits Diabetes Typ 2 häufiger auftritt, zum anderen Herz-Kreislauf-Erkrankung, also hoher Blutdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt und der Blutdruck ist die Geißel des Gehirns, Demenz. Ja, ganz häufig ist das eine Gefäßdemenz. Und dann das große Gebiet der Krebserkrankungen. 30-40% aller Krebserkrankungen sind durch Ernährung mit ausgelöst.
So krass, ne?
Also natürlich gibt es Krebs auch einfach so, weil es scheiße läuft, weil irgendwas mutiert und das Immunsystem es nicht rechtzeitig beseitigen kann. Aber immerhin gibt es Faktoren, die wir in der Hand haben. Und darum geht es ja auch in der Vorsorge. Du hast vorhin gefragt, warum wird Vorsorge so minderwertig geschätzt? Das verstehe ich nicht, weil man würde sehr viel Kosten am Ende sparen, wenn man mehr in die Vorsorge investieren würde. Und auch wenn in den Kindergärten und in den Schulen schon gemeinsam gekocht würde und so eine Art Lebensmittelerziehung stattfinden würde und wenn jeden Tag eine Stunde Bewegung auf dem Stundenplan stehen würde, dann würde unsere Zukunft in dieser Gesellschaft viel rosiger und gesünder aussehen.
Und eine Frage, die jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen ja verdreht klingt. Aber warum ist das denn nicht so?
Tja.
Weil es
Warum
gibt
ist das?
Dich, deine Bücher, ich mache den Podcast, ja, es gibt ganz tolle Ärzte, ganz tolle Wissenschaftler und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kriege noch ganz viele super schöne Nachrichten, aber auch richtige wütende Leute, die mir schreiben und irgendwie, ja.
Also das Problem ist natürlich immer der wirtschaftliche Faktor. Es geht eben doch immer wieder leider ums Geld. Natürlich wäre es besser, also jetzt zu investieren in die eigene Gesundheit, dann spart man am Ende. Das ist ja klar. Aber das ist halt eben, die denken eben anders, diese Leute aus der Wirtschaft, denke ich mal. Und dann lässt sich natürlich mit billigem Haushaltszucker und noch billigerem Fructose-Sirup mehr Geld verdienen, also mehr Gewinn machen, als wenn du diese relativ aufwendig gewonnenen, aus Fermentation gewonnenen Galaktose und Tagatose. Die sind ja teuer, relativ. Aber ich denke, wenn man sich dann mal was Süßes gönnt, vielleicht auf die gesunde Version mal, kann man ja mal machen. Also seinen Käsekuchen mit so einem intelligenten Zucker zu machen, gibt's ja noch andere. Also es heißen auch noch Trehalose oder Isomaltulose. Ja, es gibt noch andere intelligente Zucker. Kann man ja schon mal auch ausweichen. Und weil du sagst, du wirst angegriffen, ja. Und das finde ich richtig krass. Und zwar auch aus Leuten, also Leute aus der Wissenschaft, wie die sich bekriegen. Also ich finde überhaupt, das Thema Ernährungsmedizin ist ja fast religiös betrachtet. Da sind ja die Radikalen und die Extremisten und die Orthodoxen und die hauen sich einander. Was ich mache, ist richtig, was du machst, ist falsch. Und also gestern war das Ei scheiße, jetzt ist es wieder gut. Und ne, es gibt ja auch so Entwicklungen und wie die Leute sich dann quasi gemessert haben. Und interessant, das Thema Süßstoffe, künstliche Süßstoffe. Da gibt es ja auch ganz zwei große Lager. Zum einen gibt es die Fitnessindustrie und die Lebensmittelchemie. Die sagen, wieso denn? Da müsste man doch 21 Liter Cola Zero trinken, bis überhaupt irgendwie man eine krebserregende Menge an Süßstoff zu sich genommen hat.
Auch schon mal so,
ja,
ne?
Ja, also das ist doch Quatsch. Da ist doch also jedes Glas Alkohol natürlich viel schlimmer. Darum geht es nicht. Es geht ja um was anderes. Es geht darum, dass ständig für diesen extremen Süßgeschmack gesorgt wird. Dass Menschen, die Süßstoffe nehmen, überhaupt nicht schlanker, gesünder sind als die anderen. Sie haben Krebs, sie haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sie haben Diabetes, obwohl sie doch eigentlich mit Süßstoffen süßen. Und das zeigen auch große Untersuchungen, dass diese Menschen nicht gesünder sind. Und da würde man sagen, okay, die haben halt Übergewicht und deswegen sind die so krank. Bitteschön, das ist halt keine Kausalität, das ist eine Koinzidenz, wie man sagt. Aber sie werden auf jeden Fall nicht gesünder. Und dann gibt es natürlich Leute, die noch mal ein bisschen kritischer hingucken und dann sagen die, aber das ist schon so, wenn die denken, wir haben jetzt Süßstoff gegessen, da haben sie ja Kalorien gespart, die können sie ja woanders mehr essen. Und außerdem, das Gehirn wird auch verarscht. Das denkt, oh, jetzt kommt süß, jetzt kommt Energie. Und dann kommt sie nicht. Und dann kriegt es womöglich mehr Hunger. Und dann wird ja gesagt, nee, diese Süßstoffe, die werden ja einfach so durchgeleitet. Die machen ja nichts. Oben rein, unten raus. Kluge Forscher haben jetzt festgestellt, ja, erstmal kein Zuckeranstieg, kein Insulinanstieg. Gucken wir uns aber mal die nächste Mahlzeit an. Oh, plötzlich ist da eine gestörte Zuckerverstoffwechselung. Oh, plötzlich geht das ja doch in Richtung Diabetes. Das heißt, die Darmbakterien, die wir haben, die wissen damit ja nichts anzufangen mit dieser Chemie. Sie versuchen das verzweifelt zu verstoffwechseln und dann kommt da eben manchmal etwas raus, was nicht so günstig ist. Im Gegensatz zu Bohnen, wenn du die isst, hast du einen Second-Meal-Effekt bei der nächsten Mahlzeit am Abend, die du nimmst, so einen gesunden Zuckerstoffwechsel, weil das einfach einen Einfluss auf die Darmflora hatte, wenn du Hülsenfrüchte gegessen hast. Also es gibt gute und schlechte Effekte und durch die Süßstoffe gibt es eben tendenziell eher schlechte Effekte, die man jetzt erst langsam versteht und untersucht. Und dann kennt man ja noch den Birkenzucker, der klingt ja auch sehr gesund. Hunde können da einen Zuckerschock bekommen im Übrigen, Insulinschock. Die dürfen es gar nicht essen, aber auch ein Forscher der in der Charité praktiziert und in den USA geforscht hat, der hat festgestellt, dass da Blutplättchen verstärkt verkleben. Dieses Xylit, das schwimmt halt im Blut rum, auch bei normalen Menschen, aber in Minimengen. Und in großen Mengen, wenn man das eben über die Nahrung als Süßmittel zu sich nimmt, dann kann es eben die Blutplättchen verkleben und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dann womöglich dann doch erhöhen. Und das wird also eindeutig mittlerweile auch von der WHO abgeraten, von Süßstoffen als gesunde Alternative. Da können wir uns drauf einigen. Wir wollen nicht so süß schmecken und wir wollen eigentlich, wenn überhaupt, eine milde, leichte und natürliche oder gesunde Süße.
Weißt du, was ich so verrückt finde, Jael, wenn ich das höre, jetzt auch nochmal von dir? Ich beobachte, also das, was du gesagt hast, ich beobachte mal Menschen, die mir sagen, ja, ich habe Zug, ich will abnehmen, ich will irgendwas, und die haben dann oft eine Cola Zero in der Hand, und die sind meistens nicht die, die einfach normal in ihrer Form sind, sage ich immer. Man muss ja nicht, es muss ja nicht jeder ganz schlank sein. Jeder ist in seiner Form richtig. Aber man merkt ja, wenn jemand über seiner Form ist. Das habe ich oft beobachtet, dass die meistens diese Zero-Sachen haben. Dann beobachte ich diese ganze Süßstoff, Süßstoff, das ist ja bei der Cola Zero so, diese ganzen Lösungsversuche mit ganz vielen anderen Sachen. Und manchmal denke ich dann, das ist doch alles verrückt. Weil eigentlich ist es weder das noch das noch das, noch so, eher so ein Wegtun, wie so eine Zwiebel, die man so auseinander tut und guckt, okay, was ist denn eine Dattel, klar, die hat auch Fruchtzucker, aber im Mantel des Ballaststoffes, oder die Sachen, die du jetzt hast, klar, die sind jetzt auch mal extrahiert und in so einer Packung. Aber ich finde es manchmal so fast, wenn man wieder so in so null so Nihilismus-Gedanken hat, so crazy, was es alles gibt. Oder es gibt eine Marke, wie heißt sie denn, irgendwie No Food oder Just Food, irgendwie. Das hat mir jetzt eine Freundin mal geschickt, meint, Lea, kann ich das nehmen? Und dann habe ich gesagt, dreh mir bitte einmal die Packung um und die Zutaten ist aber Papyrusrolle, wo ich sage, aber verstehst du nicht, dass das kann ja nicht, dass bis das prozessiert worden ist. Und das, weißt du, ich finde das manchmal in dieser ganzen Intelligenz so unklug. Weißt du, wie ich das meine?
Ich finde das auch ganz gut und wichtig, dass du es jetzt nochmal ansprichst, das Thema prozessiertes Essen, ne? Also was ist das überhaupt und so. Letztendlich ist es ja schon Brot, ist ja auch schon ein ziemlich verarbeitetes Lebensmittel. Es gibt natürlich gute Brotsorten, wenn du da schön viel Vollkorn drin hast und es lange hast gehen lassen, dann ist es auch durchaus ein gesundes Lebensmittel. Aber dieses Industriebrot, was auch ganz schnell gegangen ist, das macht Leuten auch ganz oft Blähungen, weil natürlich keine Fermentation in dem Sinne stattgefunden hat. Wenn man übrigens Brot mal in den Tiefkühler tut oder auch Kartoffeln über Nacht im Kühlschrank stehen lässt, sinkt der glykämische Index, ne? Da bildet sich die resistente Stärke und die ist zugleich auch Pflege für die Darmflora, die dann wiederum Diabetes quasi Risiko reduziert. Und man sollte vielleicht danach gehen, dass wenn man im Supermarkt einkauft, mal wirklich, wie du das sagst, hinten drauf schaut und dann sieht man, naja, alles, was so 3 oder vielleicht 5 Inhaltsstoffe hat, darüber hinaus wird es schon sehr kritisch und es sollte nicht so häufig auf dem Teller landen. Wenn jemand mal ein veganes Schnitzel essen will, weil er denkt, das ist klimaneutraler und ich will halt jetzt wirklich Tierwohl im Blick haben, dann kann man natürlich auch mal ein veganes Schnitzel essen, aber man könnte natürlich auch einfach einen Kohl marinieren oder man könnte Pilze braten oder Tofu-Spieße machen. Das finde ich ja, reicht ja als vegane Alternative. Nichtsdestotrotz ist das alles mal in Ordnung. Aber wir wissen auch, dass da 500 Kalorien mehr zu sich genommen werden durch hochverarbeitete Lebensmittel mal ebenso. Und dass natürlich wiederum viele Zusatzstoffe da drin sind, die wir gar nicht brauchen oder viel zu hoch konzentriert sind, weil wir ja so geil gemacht werden sollen, dass wir das so lieben, weil wieder unser Lustzentrum da anspringen soll. Und so bei der Stange gehalten wird man dann. Und das Ding ist halt, man erkennt ja teilweise gar nicht mehr, was da so drin ist. Also auch die Textur ist ja ganz anders. Das ist ja so Füllmasse. Und damit das überhaupt noch nach irgendwas Gutem schmeckt, da muss ja dann wieder so viel Geschmacksverstärker und Zucker und Süßstoff oder Salz rein. Und viel besser wäre es, wenn man statt Salz in diesen Mengen, also wir sollen jeden Tag nicht mehr als einen Teelöffel Salz essen, so 5 Gramm vielleicht 6. Darüber hinaus steigt das Risiko für hohen Blutdruck mit all den Folgen für Osteoporose und für eine gestörte Darmflora. Viel besser wäre es, wenn man zum Beispiel mit Kräutern und Gewürzen arbeitet, was ja wiederum auch gleich viel befriedigender ist. Und so gibt es ja ganz viele Tipps, die ich auch geben möchte, dass eben man einfach mal sich das bewusst macht und man kann auch mal sich eine App nehmen und sein Essen tracken und dann gucken, wie viel Ballaststoffe schaffe ich überhaupt und wie viel Kalorien hat denn doch mein Essen. Also nicht, dass man jetzt immer Kalorien zählen sollte, aber zu sehen, dass ein hochverarbeitetes Lebensmittel, wo auch schöne Pflanzen vorne drauf abgebildet sind, dass das oft sehr viel mehr Kalorien mit sich bringt und dann eben auch große Mengen vielleicht an nicht gerade gesunden Fetten und eben doch viel Salz. Also da soll man auf jeden Fall, muss man mündig werden. Es geht nicht ohne Information heutzutage, wo man eben sehr schnell auch verarscht wird.
Und das Spannende ist, umso mehr Informationen wir haben, desto mehr Quatsch haben wir auch. Ne? Also weil es so, als ich jung war, gut, ich bin immer noch jung, aber so war das früher nicht. Also ich finde dieses Ernährungswissen, meinetwegen durch diese Schulpyramiden, die es früher gab, ne, wo vielleicht auch nicht immer alles jetzt so ganz stimmt, umso mehr Informationen beobachte ich, umso mehr Quatsch. Also wirklich, ja. Ich bin manchmal so, Wahnsinn. Ich kann es nicht fassen, jetzt diese Cookie-Dough-Cookies mit null Kalorien und du nimmst sogar ab, wenn du sie isst. Und ich verstehe, also wirklich, ich verstehe das alles dann manchmal nicht, weil ich denke, hey, du musst doch aber verstehen, dass es nicht stimmen kann. Irgendwas stimmt da doch nicht. Und das ist so eine Entfernung. Weißt du, wie
absolut. Absolut, ich weiß genau, wie das ist, was du meinst, weil ich sehe es ja auch in der Dermatologie. Auch da gibt es unendlich viele Produkte, die unserer Haut schaden. 20% meiner Patienten haben Hautkrankheiten, die verstärkt sind oder überhaupt erst aufgetreten sind durch ein Übermaß oder die nicht passende Pflege, weil sie sich einfach entfernt hat von den Bedürfnissen, die die Evolution, die Biologie mit sich bringt. Ne? Weil die Industrie dann verdient und uns irgendwas suggeriert, was wir brauchen, was wir wollen. Und das in sehr schönen, ansprechenden Farben, Formen und Gerüchen daherkommt. Und genau dasselbe, die Entfernung von der Natur ist mit unserer Ernährung passiert. Und wir haben eben sehr viele Zivilisationskrankheiten dadurch. Also 74% der Todesfälle sind durch solche Erkrankungen, die eben im Rahmen dieses metabolischen Syndroms zu sehen sind, was wir vorhin aufgezählt haben. Also wo die Ernährung einen ganz großen Einfluss spielt. Und 42% der Menschen überhaupt sind, also der Erwachsenen, sind übergewichtig. Und wir haben einfach diese Kultur auch des guten Essens und des Genusses und des selber Zubereitens und sich Zeit nehmen und des Crunches, des Counts, des Miteinanders. Das haben wir leider ein bisschen verloren. Das ist ja ein negativer Side-Effekt unserer sehr schnellen, schnelllebigen und auch vernetzten Zeit. Andererseits haben wir natürlich durch die Globalisierung und durch die internationale Lebensmittelindustrie oder sagen wir Geschäfte, Import, Export von Obst und Gemüse auch ganzjährig Zugang zu gesunden Dingen. Ja, also früher hat man dann schrumpelige Äpfel irgendwann gegessen oder die Kartoffeln eingelagert. Dafür hat man aber Sauerkraut gemacht und dieses Sauerkraut war ganz schön reichhaltig an Mikronährstoffen und Probiotika, weil es eben fermentiert war. Also wir verlieren den Bezug zu natürlichen Lebensmitteln, haben aber durchaus auch positive Dinge. Also ich mag zum Beispiel Chiasamen, die wachsen hier auch nicht. Ich esse auch Leinsamen, aber das ist ja, man muss ja auch nicht alles verurteilen, aber man muss eben sein Gehirn anschalten. Und ich trinke auch gerne mal eine Cola Zero. Also jeder sagt immer, du trinkst eine Cola Zero? Ja, trinke ich auch gerne mal, aber es ist eben nicht mein Alltag. Es kommt mal vor. Und ich trinke auch mal ein Glas Wein und ich esse auch mal ein Stück Kuchen. Ja, das ist ja, wenn die Basis stimmt, es ist eine Frage der Balance und nicht der Perfektion.
Und eine letzte Frage noch, Jael. Du hast gesagt, du bist 51 und du bist wunderschön.
Ja,
und siehst unglaublich jung aus. Nicht, dass es Hand in Hand geht. Du könntest auch alt aussehen und wärst wunderschön. Das will ich immer sagen, weil ich will das immer nie so in einen Topf tun. Aber was würdest du sagen, sind die drei Dinge, die du täglich tust, dass du so gesund, also du siehst so in dir aus.
Gesund. Also erstens mal haben wir noch nicht meine Halswirbelsäule heute besprochen. Ja, die habe ich gesehen, die ist auch schon ganz schön abgenutzt und so. Also jeder hat ja unterschiedliche Baustellen und ich würde jetzt auch nie sagen, das, was ich richtig mache, ist für alle anderen gut. Aber ich kann sagen, als Hypochonderin versuche ich natürlich schon so ein paar Gesundheitstipps umzusetzen. Also eigentlich alles, worüber ich schreibe, das mache ich auch. Ich bin ein großer Anhänger von Pflanzenkost. Ich bin ein großer Anhänger von Bewegung und Sport. Ich versuche das fast jeden Tag einzubauen. Und natürlich als Hautärztin betreibe ich Sonnenschutz.
Mhm.
Und dann ist natürlich dieses soziale Thema. Also ich versuche schon, mich zu erholen. Ich habe einen ziemlich stressigen Alltag. Ich arbeite sehr viel, habe eine Praxis und eben dieses journalistische nebenher. Es macht aber großen Spaß. Man braucht halt schon auch mal, dass man sich ausschläft und man braucht auch Inseln, wo man nicht zu sehr in Stress gerät und wo man sich mit Menschen, die man gerne hat, umgibt. Das weiß man ja auch. Also zum Beispiel Einsamkeit oder toxische Beziehungen, die sind eigentlich quasi lebensverkürzend. Aber ja, das sind so die Dinge, die man versucht dann zu pflegen und an denen man sich dann auch freut, so würde ich sagen. Aber es gibt, manchmal hat man auch Pech und dann läuft was schief und dann läuft vielleicht noch mehr schief. Und deswegen ist das so, ja klar kann man das alles richtig machen, aber es geht halt nicht immer und das ist uns allen klar. Aber ich freue mich ja schon, wenn uns allen gelingt, Kleinigkeiten zu verbessern. Und es ist so, wenn wir uns, sagen wir mal, 3 bis 6 Wochen was Neues angewöhnen, dann bleibt das. Der Körper gewöhnt sich dran und will das dann auch. Und man darf sich das mal vergegenwärtigen, was möchte ich? Und dann darf man sich die Zeit nehmen, mal in sich hineinzuhören, sein Bauchgefühl zu überprüfen, zu schauen, wohin möchte ich, was möchte ich für mich und was steht dem eigentlich im Wege und wie könnte ich dieses Hindernis beseitigen? Das ist tatsächlich eine bekannte psychologische Methode. Und das muss man ja nicht mit allen Sachen auf einmal machen. Ich hatte heute einen Patient, der kam mit Ehefrau. Und wir wissen, dass Ehefrauen das Leben der Männer verlängern. Warum? Weil sie immer zur Vorsorge schleppen. Männer sind ja Vorsorgemuffel. Und sie ist ja extra mitgekommen, weil die Blutwerte waren, naja. Und dann sagte sie jetzt, also sagen Sie mal bitte, mein Mann, der soll nicht mehr rauchen, der soll keinen Alkohol mehr trinken. Und wir haben halt in sein Blut geguckt und da haben wir gesehen, der hat so also Fettstoffwechselprobleme und das kann natürlich ein Risiko darstellen. Und wenn man dann auch noch raucht, dann ist es wirklich gefährlich. Dann kann man einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommen. Also habe ich dem Patienten gesagt, wissen Sie, das ist wirklich, diese beiden Faktoren sind wirklich ein Problem. Vielleicht können Sie damit ein bisschen anfangen, dass Sie erstens Fettsenker nehmen, Ernährung anschauen, rauchen, reduzieren, weglassen, Hypnose, was auch immer. Aber ich habe ihm nicht gesagt, was die Frau eigentlich wollte, jetzt hören Sie auf, Alkohol zu trinken. Er darf ja, aber er findet das sonst als Einschränkung, dann wird er das nie machen und wird auch trotzig. Natürlich kann er auch mal Alkohol trinken, aber in Maßen. Vielleicht dann eben mit seiner Frau zusammen bei einem schönen Dinner und vielleicht nicht jeden Abend und vielleicht Rotwein und davon auch nicht zu viel. Aber man soll sich nicht alles verbieten, sondern vielleicht etwas umgewichten. Und ich glaube, damit ist einem schon geholfen. Also nicht zu viel von sich erwarten. Kleine Schritte, kleine Verbesserungen machen schon ganz viel aus. Man sagt, dass zum Beispiel 5 Gramm Ballaststoffe die Sterblichkeit, also 5 Gramm Ballaststoffe am Tag mehr, das ist ganz wenig, 5 Gramm, die Sterblichkeit 14% senken. Das ist doch crazy, wie viel Effekt man nur durch Hinzufügen eines bisschen Ballaststoffs hat.
Ja, 5 Gramm, was wäre das? Ein Apfel, 2 Äpfel, wie, was wäre das zum Beispiel?
5 Gramm Ballaststoffe sind zum Beispiel in 2 bis 3 Esslöffeln gekochten Linsen.
Mhm.
Oder 2 Scheiben Vollkornbrot haben 5 bis 6 Gramm Ballaststoffe. Oder eine Portion Haferflocken von ungefähr 50 Gramm. Oder 200 Gramm Brokkoli. Oder eine große Karotte. Und übrigens, Kaffee hat ja auch, wenn man so 2 Tassen am Tag trinkt, hat man mehr Ballaststoff, als wenn man eine Banane isst. Also Kaffee gilt auch als Ballaststoffspender.
Wow. Und noch eine allerletzte Frage, ist aber wirklich, es ist so spannend mit dir. Also ich verlinke auf jeden Fall dein Buch, das ist ja hochinteressant, was du alles erzählst. Was ist denn ab 2 Kaffeetassen? Wann wird Kaffee ungesund? Weil ich habe eine Freundin, die hat mir mal ein Bild geschickt von Spinnen. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, die verschiedene Stoffe bekommen. Eine Spinne bekommt LSD, eine bekommt, ich weiß gar nicht, Zucker. Eine bekommt Kaffee und die, die Kaffee hat, die spinnt nicht mehr richtig. Also die werden komisch, die Fäden. Da wollte ich dich mal fragen, weil ich liebe Kaffee. Das ist für mich ein Gedicht. Das Schönste ist am Morgen die Kaffeetasse. Wirklich, mit Entkoffinierten werde ich unglücklich. Wie ist es denn? Kann man davon...
Also, man sagt, der Konsum von bis zu 400 Milligramm Koffein pro Tag sind total in Ordnung. Und das sind ungefähr so 3 bis 4 bis 5 Tassen, je nachdem, wie stark der Kaffee ist. Das heißt, explizit gesund sind 3 bis 5 Tassen Kaffee am Tag. Weil sie liefern Ballaststoffe und sie liefern Pflanzenstoffe, die Polyphenole. Und diese haben einen großen Gesundheitseffekt. Zum Beispiel hilft Kaffee in diesen Mengen, Diabetes vorzubeugen, Typ 2 Diabetes. Außerdem Demenz vorzubeugen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen und Leberkrebs und Gebärmutterkrebs und anderen Krebsen vorzubeugen. Es macht glücklich, es schmeckt gut und es gilt mittlerweile als Flüssigkeit. Wir wollen ja so 2 Liter plus minus trinken am Tag, wenn wir uns jetzt nicht stark schwitzend belasten. Und da gilt Wasser, Kräutertee und Kaffee dazu. Wir müssen also nicht ein Glas Wasser dazu trinken, weil wir so austrocknen. Nein, der Körper kompensiert das bei Gewohnheitskaffeetrinkern. Und es ist nur, um die Geschmacksknospen freizuspülen. Und wenn man aber fühlig ist und nicht gut schlafen kann, dann muss man eben mit dem Kaffee mittags oder nachmittags aufhören. Ich trinke Kaffee abends, ich schlafe herrlich. Ich bin immer so müde. Aber es gibt Menschen, die haben da eine andere genetische Sensibilität.
Okay, das wollte ich nochmal wissen für mich, weil ich liebe auch so sehr Kaffee. Das ist für mich so ein Genussmittel und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe Freunde, die jetzt damit aufhören, die sagen, das ist super schlecht fürs Nervensystem. Aber ich finde es sehr beruhigend, dass du das hier...
Im Gegenteil, es ist total gesund.
Wahnsinn, ja.
Manche kriegen ja so ein bisschen Magen, ne, von Filterkaffee. Dann sollte man umsteigen auf so Maschinenkaffee, so aus der Espressomaschine. Da sind diese Bitterstoffe dann raus, diese Säuren. Die Säuren sind dann raus, die einem oft so Magen... Beschwerden machen, Reizmagen.
Und so Lupinenkaffee, Dinkelkaffee, das sind ja alles eigentlich entkoffinierte Kaffees. Die haben die dann andere Wirkungsweisen?
Ja, das sind auch Pflanzenstoffe, die man da zu sich nimmt. Da wird auch durchaus viel Acrylamid in dem Röstprozess frei. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig gesund, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber man darf auch diese Alternativen trinken, wenn sie einem gut schmecken, kann man das schon auch machen.
Oh, ja, ey. Ich liebe deine Inhalte wirklich. Also ich verlinke auf jeden Fall alles zu den Shownotes. Du bist für mich wie so ein interessantes, lebendiges Lexikon, wo man egal welchen Bereich, aber das in so einer interessanten Form mit so ein paar Stories, weißt du, man müsste wie so ein Museum, bist du. Ich will das wissen, ich will das, ich will, und dann ist es so eine interessante Story. Du bist ja auch so lieb. Du sprichst ja auch dazu, das ist ein Thema am Ende.
Ja, und ich meine, letztendlich ist das ja, ich lerne ja, wenn ich so Bücher schreibe, auch ganz viel selber, recherchiere, neuester Stand, neueste Wissenschaft und bin ja selber sehr ergriffen davon. Und natürlich lerne ich dabei und dann kann ich das natürlich auch ganz gut erzählen und dann kann ich es meinen Patienten erzählen. Und wenn du mich so schöne Fragen fragst, dann werden wir auch dann nochmal, muss ich darüber nachdenken, also wie viel Ballaststoffe sind jetzt nochmal 5 Gramm? Ah, und jetzt werde ich für immer wissen, das sind 50 Gramm Haferflocken. Sehr geil, dass du mich das gefragt hast.
Oder zwei Esslöffel Linsen, ne?
Ja, genau.
Weiß ich auch. Also ja, ich verlinke alles zu den Shownotes. Danke, danke, danke für deine Arbeit. Wirklich feiere es. Ich habe dich vor 10 Jahren oder so, dich gibt's ja schon ewig, finde ich, irgendwie in dieser
Branche. Wann bist du denn? Also ich meine, 10 Jahren, du siehst ja aus wie 20 oder so.
Ach, danke für die Blumen, nee. Nee, ich bin schon ein bisschen über 30.
Okay.
Aber danke.
Aber das heißt, da warst du noch ganz klein. Dankeschön. Da
freu ich mich. Ja, ich habe dich schon mit 18, 19 gehört, also immer im Abi.
Cool. Damals. Auch echt? Ja. Wahnsinn. Also eigentlich ich finde das ja süß, irgendwie lustig. Wahrscheinlich rede ich auch so mit alten Leuten. Aber ich denke mir ja immer, ich bin ja eigentlich 30. Ich weiß gar nicht, was die anderen haben. Aber manchmal merkt man dann so, dann lacht die Dame mal vor. Ich war jetzt auf dem Parkplatz, da wollte mir einer die schweren Tüte tragen. So, nein, ich bin selber stark. Aber das ist ganz komisch, man fühlt sich ja wirklich, Gott sei Dank, noch jung.
Ja, und du machst ja auch alles dafür, auch obwohl du Cola Zero vielleicht einmal in der Woche trinkst.
Ja, nicht so oft, aber manchmal. Ja. Aber ich wollte jetzt auch nicht so schlecht machen. Ich will, es geht mir nur um die Mengen und das Maß. So.
Ja, alle zitieren dann immer Konfuzius, ne? Die Dosis macht das, gibt es so das Zitat der
Nero. Nicht Paracelsus? Paracelsus.
Auf jeden Fall danke, 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 dass du da warst im Podcast.
Ich danke dir. Ich freue mich, dass ich zu deinen Followerinnen und Followern sprechen darf und diese Community zugehört hat. Also vielen Dank euch allen. Vielen Dank dir für diese Einladung. Das ist wichtig. Weißt du, als Autorin, da hat man ja im Schweiße seines Angesichts Nächte sich um die Ohren geschlagen. Und dann hofft man natürlich auch, dass man Menschen erreicht. Und das geht nur mit Unterstützung, mit deiner.
Ja, voll. Also ich verlinke alles zu den Shownotes. Ich werde dein Buch, gibt es schon bei Audible eigentlich auch zu hören?
Ja, ich habe das auch selber gelesen.
Ja, ich weiß. Deswegen kenne ich auch das hautnah.
Ja, ja.
Ich kenne mich deine Stimme. Das war für mich jetzt ganz normal, weil ich habe dich schon bei Audible gehört.
Ja, nee, das habe ich selber gelesen, ja.
Deswegen, aber du hast auch, finde ich, Glück, dass nicht jeder, der schreibt, kann auch gut sprechen. Weißt du?
Also ich kann nicht so gut sprechen wie jetzt so eine Schauspielerin wie du, das glaube ich nicht. Und es gibt vielleicht sicherlich immer jemand, der dann auch mault, aber ich denke, man kennt ja seinen Inhalt. Und einmal wurde eins meiner Bücher auch von einer Schauspielerin gelesen und das war dann in einem anderen Stil, als ich das jetzt gelesen hätte, weil ich das anders fühle, ja, als sie. Und deswegen bin ich eigentlich ganz beruhigt, wenn ich jetzt wieder alle Bücher selber lesen darf, um es sozusagen mit meiner eigenen Interpretation zu versehen. Ich bin froh und dankbar, solange die mich nehmen, dass ich das machen darf und ein bisschen in deinen Bereich reinschnuppern darf.
Danke, dass du da warst, Jael. Danke.
Ich bedanke mich herzlich.
Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Podcast für euch mitnehmen. Ich finde allein diese neuen Zuckersorten, die sie angebracht hat, also die kannte ich noch nicht mal alle. Und wirklich, also ich war so, wow, 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 wie viele, also es war Wahnsinn, wie unfassbar viel Input diese Frau gefühlt, ich weiß gar nicht, eine Stunde haben wir geredet, wie viel da drin steckt und ja. Also ihr Buch und alles zu ihr Instagram-Kanal, ihre Website, also alles zu Jael Adler findest du auf jeden Fall in den Shownotes und wirklich schau gern vorbei. Ich finde auch immer, die Art, wie Menschen einem was erzählen, ist für mich immer so die halbe Miete. Also auch früher im Abi oder so oder an der Uni, wenn ich den Professor schon so ein bisschen fand, dann ging das auch alles nicht weder in den Kopf noch ins Herz und ich finde, das ist bei ihr wirklich ganz anders. Also, schau unbedingt vorbei, wenn du magst, auch super gern bei mir bei zuckerfrei beginnt im Kopf @Instagram. Und wenn du magst, bei YouTube mit wirklich unfassbar leckeren Rezepten, Snickers, Mars, Giotto, Schwarzwälder Kirschtorte in industriezuckerfrei, in vegan, in unfassbar gesund. Mein letztes Rezept war der kalte Hund. Wirklich incredibile, unfassbar lecker. Ich habe gestern auch nochmal Snickers hier zu Hause gemacht. Und also ich lebe von Snack zu Snack. Ich liebe es einfach. Und niemand muss verzichten. Im Gegenteil, man kann so nährstoffdicht essen. Also ihr Lieben, ich umarme euch wirklich von Herzen. Bis bald. Schaut so gern vorbei bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok, bei Pinterest und bei Yael sowieso. Und ja, wir hören uns. Ci vediamo. Alla prossima. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.